Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 8. März 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Der Bundesrat hat heute Sitzung gehabt. Es ist Session, deswegen am Freitag. Ja, und es war eine wichtige Sitzung. Es ist um die Verhandlungen gegangen mit der Europäischen Union. Man hat das Mandat jetzt beschlossen. Dominik, was sind da die wichtigsten Punkte, die man wissen muss?
Ja, ich komme direkt von der Medienkonferenz vom Bundesrat Ignacio Cassis und von mehreren Staatssekretären, Botschafterinnen und Botschaftern. Die ganze Entourage ist dort, wo jetzt das muss verhandeln. Gemäss CH Media wird das bereits am 18. März eingeläutet durch einen Besuch von der Bundespräsidentin Viola Amherd bei der Ursula von der Leyen. Dann geht es los. Das Mandat ist veröffentlicht worden. Das ist ein bisschen unüblich. Letztes Mal hat man das nicht gemacht. Es gehen zwar alle Journalisten davon aus, dass es noch ein zweites Mandat gibt mit mehr Details. Auch durchaus mit der roten Linie und so weiter. Der Bundesrat Ignacio Cassis hat aber gesagt, nein, also das sei alles, was wir intern haben wir jetzt online gestellt. Das hat man auch gemacht, weil das letzte Mal früher oder später kommt denn das in Bern jeweils aus, darum macht man es nicht. Gut, muss sagen, da muss ich jetzt echt irgendwo durch Ignacio Cassis probiert, die Bedenken, die auch in der Konsultation, die bis vor ein paar Tagen gelaufen ist, er probiert die aufzunehmen, probiert die in das Mandat hineinzubringen. Also da geht es eigentlich darum, beim Lohnschutz, bei der Zuwanderung, will man noch neuer letztlich definieren, was ist denn Sache letztlich? Also welche Rolle hat denn der europäische Gerichtshof wirklich? Welche Sachen müssen wir wirklich übernehmen? Welche Ausnahmen haben wir und wie sind die Ausnahmen abgesichert? Da hat er auch hat versprochen, das tut man genauer anschauen. Von dem her muss ich sagen, er hat, glaube ich, den Verhandler heute, hat der Bundesrat, der Verhandler, nicht ein Geschenk gemacht, der Patrick Franzen und der Alexandre Fasel, wo das werden müssen machen, die haben einen schwierigen Job heute bekommen.
Sagen wir mal, rein atmosphärisch, wie hat der Bundesrat Cassis gewirkt? Wie haben seine Chefdiplomaten gewirkt? Ist da bedrückte Stimmung, aufgeräumte Stimmung, ernste Stimmung? Wie haben sich die präsentiert?
Ich würde sagen, aufgeräumt und ernst. Was Sache ist, auch von Kollegen von mir bemerkt worden ist, dass der Ignacio Cassis allein vor die Medien getreten ist. Du erinnerst dich, am 15. Dezember hat man das ganze Rösli-Spiel, den ganzen Europa-Ausschuss, wie das im Bundesrat heisst, hat man gebracht. Jetzt nur die Ignacio Cassis allein. Ich weiss, dass es da auch Diskussionen gegeben hat. Man hat ursprünglich gewählt, dass man wieder zu dritten vor die Medien tritt. Das hat aber nicht geklappt. Ich bin jetzt nicht sicher, ob meine Information wirklich stimmt, aber ich habe gehört, dass der Beat Jans parat gewesen wäre, der Guy Parmelin nicht, und der Beat Jans hat aber ein Stück weit zu Recht gesagt, ich komme nur, wenn der Guy Parmelin auch kommt, oder es bringt ja nicht, wenn man dann ins Zweite geht vom Europaausschuss. Und weil dann wäre es, man weiss ja vom EU-Turbo Beat Jans, wo er steht. Gut. Aber ich muss sagen, ich finde das gar nicht so schlimm. Also am Schluss, jetzt fängt man die Verhandlungen an, man schaut, was man da noch rausholt. Man hat jetzt wirklich auch an der Medienkonferenz, auch so, ich habe zum Beispiel eine Frage gestellt, weißt du, zum Geltungsbereich. Wir alle, die schon mal Verträge abgeschlossen haben, sei es über den Kauf von einem Auto oder eine Mietwohnung, Mietvertrag oder irgendwie so, wir wissen, das Wichtigste ist eigentlich, dass man weiss, über was man redet. Und das ist schon bei den Konsultationen, weißt du, sogar bei Economy Suisse, bei den Bauern, bei Swiss Holdings, auch insbesondere natürlich bei den Gewerkschaften und so. Es gibt so eine Unsicherheit. Was gilt eigentlich? Was ist denn, wenn irgendwie die EU mit einem neuen Klimadeal, es gibt jetzt schon einen Green Deal, der ist schon furchtbar, aber es könnte ja alles noch schlimmer werden und so weiter. Müssen wir das dann übernehmen? Müssen wir es nicht übernehmen? Oder da gibt's, wie ist es mit dem Kartellgesetz, mit den tiefen Steuern in den Kantonen und so? Gehört das plötzlich auch dazu? Gehört das nicht dazu. Das ist alles im Moment gemäss dem Common Understanding unklar. Und du weißt, wie es in der Juristerei ist. Wenn es unklar ist, dann kann ja die eine Seite mal probieren. Und die eine Seite, die EU, hat am Schluss ja den Gerichtshof der EU, der das beurteilen würde. Darum ist das aus Schweizer Sicht nicht ganz ungefährlich. Und darum habe ich die Frage gestellt. Der Ignacio Cassis hat gesagt, ja, also das sei entscheidend, der Geltungsbereich sei das Wichtigste bei einem Vertrag und man will da schon genauer wissen, was Sache ist. Und da muss ich sagen, gut, dann warte ich mal, was da rauskommt.
Gut, jetzt müssen wir abwarten, ob jetzt das einfach für die Galerie war oder ob er es ernst meint, ob er jetzt einfach eben ein bisschen uns, die da als Skeptiker, Kritiker und Faschisten bekannt sind, was Europa betrifft, ein bisschen beruhigen oder es ist wirklich noch offener, als es bisher gewirkt hat, weil letztlich gehören wir ja alle aus dem EDA, aber auch aus Brüssel, dass man eigentlich fertig verhandelt hat, mehr oder weniger, weil die EU natürlich sich nicht noch einig will, das bieten lassen, dass man dann plötzlich sagt, April, wobei die Schweiz hat das so nicht gesagt, ist ein bisschen Fehldarstellung, aber eben, man will nicht noch einmal scheitern und vor allem die EU will nicht noch einmal, dass die Schweiz dann nachher sagt, es geht nicht. Von dem her habe ich immer das Gefühl gehabt, es kann gar nicht mehr so viel Spielraum geben. Und ich meine, die Fragen, die jetzt der Cassis angesprochen hat, sind ja alles sehr, sehr wichtige, schwerwiegende Fragen. Also, kann man jetzt, also eben, wir müssen jetzt schauen, wie es rauskommt. Vielleicht noch letzte Frage zum Atmosphärischen. Hast du jetzt das Gefühl gehabt, die sind selbstbewusst, die sind sicher, dass da zum Abschluss kommen? Oder hast du das Gefühl, die sind auch bereit zu sagen, du, wir kommen nicht zum Abschluss, wir können uns nicht einigen, wir hören wieder auf? Was ist da dein Eindruck?
Das ist noch schwierig. Ich habe ein bisschen den Eindruck, die beteiligten Personen, die wollen schon, die wollen das Abkommen. Das müssen wir jetzt auch, also, man hat zwar schon gesagt, ja, man drückt dann, der Bundesrat drückt dann das Verhandlungsresultat beurteilen und schauen, ob es im nationalen Interesse liegt. Das ist das Wichtigste. Da bin ich halt jetzt einfach, sage vielleicht wirklich eine Deformation professionell. Aber am Schluss glaube ich, dass man schon irgendetwas will. Oder? Weil das hat der Ignacio Cassis auch betont. Das ist jetzt die neueste Schiene von diesen Befürwortern von einer politisch-rechtlichen Anbindung an die EU. Also wir sehen die unsicheren Zeiten und in unsicheren Zeiten müssen wir doch jetzt zusammenstehen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass jetzt Europa, und sie reden dann immer von Europa, sie reden nicht von der EU, oder? Sie reden von Europa, jetzt eben zusammenstehen müssen und so. Man probiert so die geopolitische Unsicherheit auf die letztlich nach ihrem eigenen Bekunden, oder der Ignacio Cassis hat gesagt, es handelt sich nur um Wirtschaftsverträge, oder? Man probiert wie die geopolitische ich sage es jetzt, das ist so aber nicht gesagt worden, die militärische Lage probiert man auf Wirtschaftsverträge auszudehnen. Und das ist, wie soll ich sagen, tut mir leid. Bei mir kommt das halt so ein bisschen als Schutzbehauptung an.
Ja, vielleicht ist es aber nicht einmal eine Schutzbehauptung, sondern es entspricht eben ein bisschen der Mentalität oder der Identität von dieser Generation von Beamten und Politikern, dass die wirklich fast nicht das aushalten, dass sie so einsam sind. Ich habe jetzt nur gedacht, oh, diese Woche ist ja Schweden jetzt formell in die NATO eingetreten. Ich habe das Gefühl, ganz viele Leute in der Schweiz, oder besser gesagt in unserer Verwaltung, nicht viele Leute in der Schweiz, aber in der Verwaltung, schauen das mit einer gewissen Wehmut an. Ah, sie wollen nicht allein sein. Das ist so kalt in dieser Schweiz, ganz allein. Und in jeder Konferenz muss man am Katzentisch sitzen. Das ist nicht schön. Ich habe nochmal das Gefühl, das ist auch ein bisschen der Grund für den unglaublichen Drive, den unsere Beamten, und ich rede vor allem von den Beamten und Diplomaten, immer wieder ergreift, wenn sie da in das multilaterale, internationale Gestrüpp sich reinwickeln können. Sie wollen nicht allein sein, sie fühlen sich so einsam, sie halten das nicht mehr aus. Wir sind eine Generation von Konformisten und von Hösis und von Weicheiern. Und ich habe das Gefühl, das ist auch ein Grund. Also vielleicht meinen die das sogar ehrlich, was jetzt du da angesprochen hast, eben, dass die geopolitische Verunsicherung jetzt eigentlich die Selbstauflösung von der Schweiz verlangt. Gut, gehen wir
vielleicht
aber zum...
Ja? Zwei technische Sachen. Oder? Also in dem Dokument, das man uns geschickt hat, dort steht drin, ja, der juristische Text von der Abkommen, oder, der, mal, das sei halt so, dass der beurteilt wird vom Gerichtshof der EU. In der Medienkonferenz hat der Ignacio Cassis das völlig anders dargestellt, oder? Also da gibt es so eine Differenz, die auseinandergeht. Und auf der anderen Seite muss ich auch zugestehen, der Bundesrat probiert, was die Ausgleichsmaßnahmen angeht, dass die erst in Kraft treten, wenn das Schiedsgericht über die Verhältnismäßigkeit von diesen Ausgleichsmaßnahmen befunden hat. Weil jetzt ist ja immer, das war ein grosser Kritikpunkt gewesen, auch von Wirtschaftsverbänden, dass einfach, zum Beispiel die EU einfach irgendwelche Ausgleichsmaßnahmen kann verordnen und schon uns bestrafen und so. Und dann dauert es irgendwie 7 Jahre, bis einmal die Verhältnismäßigkeit festgestellt wird. Also da gibt's wirklich so auf der sehr, das sind nur 2 Beispiele, gell? Aber da gibt es wirklich, wahrscheinlich, wenn man es genau anschaut, das werden wir dann in den nächsten Tagen machen. Es sind ziemlich viele Dokumente, die man uns geschickt hat. Aber wenn man es sehr genau anschaut, gibt es wahrscheinlich Dutzende von so Fällen, wo man der Eindruck oder auch den Fakt hat, dass in der Schweiz anders kommuniziert wird, als es schriftlich drin ist. Und zweitens, wo der Bundesrat irgendwo durch einen Klärungsbedarf sieht, wo ich schon Zweifel habe, ob man das, du hast es erwähnt, ob man das in den Verhandlungen, die jetzt stattfinden, wirklich noch erreichen kann.
Genau, und umso mehr Details natürlich besprochen werden, umso schwieriger wird die Einigung letztlich. Das ist natürlich auch der Punkt. Und ja, eben, wir haben uns ja auch völlig vom Tempo Teufel von der EU unter Druck setzen lassen, obwohl Ursula von der Leyen will ja bleiben. Es gibt gar nicht so einen Grund, dass man das so schnell macht, weil sie wird wahrscheinlich auch wiedergewählt werden. Auch das ist ein Vorwand, wo man einfach den Schweizer das will jetzt einfach endlich will, Kopfendeckel in den Hals abdrücken, dass man das endlich schluckt. Wir Gänse, die da gestopft werden mit Fehlinformationen. Gut, ja.
Vielleicht noch zum Zeitplan. Da haben wir auch etwas erfahren. Also natürlich will man jetzt anfangen. Ich habe es erwähnt, bald geht Frau Bundespräsidentin Viola Amherd auf Brüssel und wird das anfangen. Aber die Ignacio Cassis hat betont, es gelte weiterhin die Regel Qualität vor Tempo. Da muss ich sagen, ja, da bin ich noch froh, wenn es umgekehrt wäre. Wäre nicht lustig für uns. Und man schaut das dann anschauen. Der Alexander Fasel, Staatssekretär, hat betont, es sei vor allem wichtig, dass man die Verhandlungen anfange. Oder? Also es sei blöd, wenn man nicht angefangen hat. Also ich tue es jetzt mit meinen Worten, gell? Falls der Alexander Fasel zulässt. Ich tue es mit meinen Worten sagen. Es ist wirklich so, er hat gesagt, einfach, es sei wichtig, dass man jetzt anfange, weil dann könne ich die nächste Kommission dann weiterführen. Es ist auch gesagt worden, dass es wahrscheinlich die gleichen Leute werden sein. Oder man tut höchstens, man tut ja bei der EU-Kommission, man tut ja höchstens die obersten Leute erneuern. Und das ist noch lustig, die ganze Hierarchie, das habe ich noch gefragt. Also weißt du, von der EU-Sichtweise aus, also Frau von der Leyen ist auf der Ebene von der Viola Amherd. Dann der Herr Sefcovic, der Vizepräsident von der EU-Kommission, das ist Ebene vom Ignacio Cassis. Das ist aus unserer Sicht ja schon falsch, weil wir haben 7 gleiche. Das ist, die Bundespräsidentin ist nicht Chefin vom Bundesrat. Dann in die nächste Stufe ist der Stabschef vom Herrn Sefcovic, der Herr Notschar. Das ist dann die Ebene vom Herrn Fasel. Und dann aber verhandelt wird ja vom Herrn Franzen. Das ist nochmal weiter unten. Und das ist dann ein Pol, der Herr Schostak. Der Herr Schostak ist irgendwie seit 700 Jahren schon in Brüssel und ist ein richtiger EU-Bürokrat, kann ich mir sagen.
Ja gut, also eben, wir werden von den eigenen Behörden da ein bisschen an der Nase rumgeführt, eben, wenn sie da sagen, ja, es ist so wichtig, dass eben das neue Team, das alte Team jetzt das noch bearbeiten dabei, und das sagt der Grund für das Tempo dabei, ist das alte Team, das neue Team. Da tut sich gar nicht viel ändern in Brüssel, das eine. Und das zweite, du hast es ja erwähnt, aber ich muss auch sagen, das ist irgendwie, ich finde das ganz schlimm. Ich meine, der Bundespräsident eben, wie gesagt, bei uns ist nicht ein Regierungschef und ist auch nicht ein Staatsoberhaupt in dem Sinn. Staatsoberhaupt sind bei uns alle 7 Bundesräte. Ich finde schon das, dass die Bundespräsidentin jetzt nach Brüssel sich begibt. Warum eigentlich nach Brüssel? Warum kommt Ursula von der Leyen nicht zu uns? Das zeigt ja auch wieder ein hierarchisches Denken. Aber ich muss auch sagen, Ursula von der Leyen ist eigentlich jemand, der demokratisch gesehen viel schlechter legitimiert ist als unser Bundespräsidentin. Genau. Auch das stört mich. Man hätte können sagen, der Chefbeamte, eben zum Beispiel der Fasel, der das jetzt behandelt, der soll sich bei der Ursula von der Leyen melden, zu einem Kaffee, zu einem fröhlichen Schwatz und nicht mehr. Dass man dem wieder so ein Gewicht gibt. Und eben, die Schweiz hat ja früher noch ihren Bundespräsidenten nicht einmal aus dem Land gelassen. Weil man gefunden hat, das ist nicht nötig. Wir haben ja gar kein Staatsoberhaupt, wir wollen das gar nicht. Und jetzt tun wir so, als wäre man Gott verdeckle monarchische Tradition. Also es ist eigentlich unerträglich, die Geschichtsblindheit, das Selbstverleugnen, der Minderwertigkeitskomplex, das Schlappe sich unterordnen unter einer Organisation, die stark, stark monarchisch prägt ist. Also es ist schon weit gekommen mit uns Schweizer und von Eidgenossen spürt man da nichts mehr. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, auch wichtig, jeder Eidgenoss geht ab und zu gerne in die Sauna, obwohl das eine finnische Erfindung ist, aber in der Schweiz sich grosser Beliebtheit erfreut und deswegen eine wichtige Information von Alvaspa, das ist ein Hersteller von Infrarotsaunen, gut zu.
Sind Sie auch gestresst? Dann empfehlen wir Ihnen die hochwertigen Infrarotkabinen von der Innerschweizer Firma Alvaspa. Wärmen Sie Ihren Körper von innen und entgiften Sie 5-mal mehr als in einer Sauna. Die Infrarotkabine von Alvaspa baut Cortisol ab, lindert Schmerzen in den Gelenken und entspannt Muskulatur. Machen Sie eine Probesitzung in unserem Ausstellungsraum oder testen Sie die Kabine 6 Wochen bei Ihnen daheim. Kostenlos und unverbindlich. Mehr Informationen finden Sie auf www.alvaspa.ch.
Ja gut, es gibt immerhin ab und zu noch ein paar erfreuliche Sachen. Zum Beispiel die starke Armee hat doch immer noch Unterstützung in der Schweiz. Um was geht's?
Ja, Nationalrat FDP, der Heinz Theiler, aus dem Kanton Schweiz, aus meinem Kanton. Ich bin halt schon wieder stolz auf den Kanton Schweiz. Er hat eine Petition lanciert, die heisst «Bürgeroffensive für eine starke Armee 2030». Die will, dass die Verteidigungsfähigkeit von der Armee gestärkt wird, dass die finanziellen Mittel auf 1% vom Bruttoinlandprodukt bis 2030 erreicht wird. Und der Heinz Theiler ist nicht ein Mann von den vielen Worten. Er sagt einfach, es ist eine Staatsaufgabe. Die Bevölkerung hat das Recht darauf, dass Land und Volk geschützt werden. Punkt. Fin de la discussion. Wir fordern Bundesrat und Parlament auf, die Verteidigungsfähigkeit der Armee ernsthaft zu stärken. Und zwar jetzt, nicht irgendwie 2035, 2040 oder 2099, sondern jetzt. Und ich muss sagen, das ist halt wieder so, das kommt so aus dem Innerschweizer Patriotismus, Liberalismus, ein Bewusstsein, dass das Land, wo wir drin wohnen und wo wir das Glück haben, drin zu wohnen, dass alles das nicht alles ganz so selbstverständlich ist. Und wer das auch findet, der soll das unterzeichnen. Ich tue es unten dran verlinken. Eine herzliche Empfehlung von Schweizer zu Schweizer.
Genau, unbedingt. Tönt das unterschreiben. Und zwar auch Leute, die aus den Untertanengebieten kommen, nicht genau. Aus einem schönen alten Ort wie die Schweiz. Und einfach für die Leute, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber ich sage es heute wieder einmal gern. Warum heisst Schweiz überhaupt Schweiz? Wir nehmen den Namen vom Kanton Schweiz. Und warum nehmen wir den Namen vom Kanton Schweiz? Weil die Schweizer Krieger sind die brutalsten Krieger überhaupt gewesen und wo die Eidgenossen sich militärisch 200 Jahre lang nicht praktisch, gegen jeden Gegner durchgesetzt haben, sind die Schweizer ganz, ganz wichtig gewesen für das, für den Erfolg. Sind auch wahnsinnig verhasst gewesen, auch in Brüssel zum Beispiel, kann man gut vorstellen. Überall sind sie verhasst gewesen, außerhalb der Eidgenossenschaft, wie sie so brutal gewesen sind und blutrünstig, aber auch effizient.
Das ist heute noch so.
Ja, deshalb heissen wir Schweizer und wir sind stolz drauf, also starke Armee und Schweiz gehört eigentlich zusammen. Und ich meine Schweiz, nicht Schweiz, Schweiz. Gut, gehen wir noch zum letzten Thema. Du hast heute dein Bundeshausbriefing veröffentlicht, wie immer, und du hast eine Vorschau machen jetzt für die nächste Woche. Und die nächste Woche ist ja die letzte, die dritte Sessionswoche. Was sind da die 2 oder 3 wichtigsten Geschäfte, um uns drauf schauen?
Ja, es ist wirklich eine gute Woche, könnte das werden, Markus. Also einerseits, das tönt zwar ganz schlimm, aber das ist eben schon Deformation professionell. Es gibt eine Revision vom Umweltschutzgesetz, aber das, was drin ist, ist nämlich eine Lockerung von den Lärmvorschriften, um zu bauen. Du musst dir vorstellen, im bestehenden Umweltschutzgesetz ist drin, dass es ganz schlimm ist. Der Staat muss sozusagen das Bauen an Ort, wo es lärmig ist, verbieten. Obwohl es vielleicht Bauherren gibt, die gerne würden das Gebäude bauen und sie machen das ja nur, wenn es Leute gibt, die dort gerne wohnen würden. Also zum Beispiel, wenn wirklich eine Unterdrückung von Bautätigkeit, also was wenn man natürlich zum Beispiel dazu führt, dass es teurer ist und die Mieten hochgehen und so weiter. Und die Lockerung, die hat man jetzt reingebracht. Man hat noch eine andere Lockerung reingebracht, nämlich die Streichung von einer Abgabe auf bestimmte Lösungsmittel. Also eine ganz tolle Geschichte. Linksgrün läuft amok. Aber ich hoffe, dass das nächste Woche im Nationalrat durchkommt.
Also das heisst wirklich klassisch, oder? Also wenn man zum Beispiel gerne ein Haus hätte am Wasserfall, dann dürfen wir jetzt das wieder bauen, oder? So ein Haus wie an der Rofla-Schlucht, ihr kennt das vielleicht, Rofla-Schlucht in Graubünden. Das dürfen wir jetzt endlich wieder bauen, es war jetzt verboten gewesen, gut, an Wasserfall.
Markus, es geht natürlich schon eher um irgendwelche Autobahnen.
Ja, ich weiss es schon. So ich sage es nur extra, wie absurd unsere Gesetze sind. Genau. Ich bin tot sicher, dass ein Wasserfall auch nachher unter die Verbot fällt. Ja. Oder? Gut, gehen wir noch zum nächsten Thema. Was ist auch noch wichtig?
Ja, genau, im CO2-Gesetz, oder? Wir haben ja das CO2-Gesetz Bach abgeschickt an der Urne, was ist es gewesen? 2022, manchmal, ich glaube 22, gell? Und das nächste CO2-Gesetz, das ist unterwegs und da hat der Ständerat die schlimmsten, grusigsten, blödsten, dümmsten, grünsten Zähne schon gezogen. Insbesondere die Vorschrift, weißt, wo soll man CO2 einsparen? Im Inland oder im Ausland? Und das finde ich, das ist eine ganz spannende Perversität von Linksgrün, oder? Wenn du sagst, wir wollen möglichst viel CO2 einsparen, also nicht mehr in die Atmosphäre entlassen, weil das ein gefährliches Klimagas ist, dann machst du das doch dort, wo mit am wenigsten Mittel am meisten erreichst. Und das ist halt leider im Moment im Ausland der Fall. Aber der Nationalrat hat eigentlich gesagt, 75% der Einsparungen müssen im Inland passieren. Oder? Und da geht es natürlich darum, weil Linksgrün grundsätzlich der Wirtschaft will Schaden anrichten. Der Klima, der Industrie, die Klimagas braucht und so, sie hat am liebsten nur noch Staatsangestellte. Und jetzt der Ständerat hat gesagt, ja, in der Regel soll man das im Inland machen. Hat er keine Quote festgesetzt, hat gesagt, der Bundesrat soll die Quote festlegen. Oder? Und es ist ein weiser Entscheid. Linksgrün genau. Dreht komplett durch. Es gibt eine wunderbare Medienmitteilung von der SP, die sagt, ja, da sieht man wieder, die wollen gar nicht Klimaschutz. Moll, sie wollen Klimaschutz, sie wollen dort, wo man mit einem Franken am meisten erreicht.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man das Leuten sagt. Mehr. Wir wollen mehr Klimaschutz. Genau. Man hat viel mehr Klimaschutz, weil man viel mehr CO2 einspart. Und es spielt wirklich keine Rolle, ob das in Lörrach oder in Basel passiert.
Genau.
Das ist wirklich. Und es zeigt eben auch, es geht ja nicht nur um das, was du vorher gesagt hast, darum, der Wirtschaft das Leben schwer zu machen. Das ist sowieso das Ziel immer von linker Politik. Das ist klar, weil der Kapitalismus ist per se eigentlich böse und die Unternehmen sind ganz schlimm und die Unternehmer auch. Aber es geht natürlich wirklich um etwas weiteres. Es geht darum, uns zu umerziehen, oder? Wir müssen uns auch, wir, auch Bürger, auch Konsumenten, wir müssen einfach anders leben. Am liebsten eben so, wie wir es schon ein paar Mal formuliert haben, in der Steinzeit. Außer die Linken, die dürfen dann im Haus wohnen, wir müssen aber in die Höhle. Das ist das, was ihnen am besten gefällt. Gut, das war es von Bern einfach an dem 8. März 2024. Wir wünschen ein sehr gutes Wochenende. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch, Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ihr könnt uns weiterempfehlen. Tönt das auch. Tönt von uns erzählen. Tönt euren Freunden uns empfehlen und tönt uns hoch bewerten, wenn ihr das könnt. Wir hören uns wieder morgen, nein, eben nicht morgen, Heimatsterne, sondern am Montag auf dem gleichen Kanal zur gleichen Zeit. Bis dann, eine gute Zeit.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.